ganzen alten Folgen. Mixcloud.
A musical must.
Der Streifzug quer durch die Dekaden populärmusikalischer Unterhaltung bis hinein in die tiefsten Nischen. Am jeweils vierten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Hier auf diesem Sender, dem Querfunk Freies Radio Karlsruhe.
Shazam, der keine Ergebnisse liefert, dann hörst du
Domex Air Condition.
Jeden zweiten und vierten Freitag um 19 Uhr im Querfunk.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert besten Beiträge aus den freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz.
Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Sonntag, den 20. Oktober 2024. Der erste Beitrag in der heutigen Sendung ist die aktuellste Ausgabe der Antifa News, übernommen von unseren Kollegen vom Freien Radio Korax aus Halle. Viel Spaß beim Hören, wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit begrüße ich euch zu den Antifa-Nachrichten vom 17. Oktober 2024. In unserer heutigen Ausgabe schauen wir retrospektiv auf den ersten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Außerdem berichten wir unter anderem über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung, die belarussische Aktivistin Maria Kolesnikova. Und auch zu den gestohlenen Stolpersteinen in Zeitz gibt es Neuigkeiten, dieses Mal aber positiver Natur. Anschließend gedenken wir dann den Opfern rechter Gewalt und beenden die heutige Ausgabe wieder mit tagesaktuellen Veranstaltungshinweisen. Doch vorher kommen wir erstmal zu den Kurzmeldungen. Kritik von allen Seiten. Sicherheitspaket soll am Ende der Woche verabschiedet werden. Am Freitag, dem 11. Oktober, einigten sich die Koalitionsparteien auf Änderungen am sogenannten Sicherheitspaket. Diese werden aktuell im Ausschuss abgestimmt, damit das Paket am Ende der Woche im Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden kann. Wie zu erwarten, gibt es Kritik von allen Seiten. Während die CDU-CSU geschlossen gegen das Paket stimmen wird, weil ihnen die Maßnahmen nicht weitreichend genug sind, gibt es von Seiten der Grünen, aber auch der SPD kritische Stimmen, die ernsthafte menschenrechtliche Bedenken am Sicherheitspaket der Ampel veräußern. Scholz ermahnte die KritikerInnen aus den eigenen Reihen und drohte, dass er notfalls, Zitat, von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht, Zitat Ende, sollte die Mehrheit in Gefahr geraten. Juso-Chef Philipp Türmer bezeichnete die Äußerung des Kanzlers als Einschüchterungsversuch und ermutigte die kritischen Abgeordneten, sich von diesem Einschüchterungsversuch nicht beeinflussen zu lassen. Das Sicherheitspaket umfasst einen ganzen Katalog an Maßnahmen, welche MigrantInnen nicht nur unter Generalverdacht stellen, sondern eine ganze Personengruppe kollektiv abstrafen. Vorgesehen sind unter anderem eine Verschärfung des Waffenrechts, welches insbesondere auf eine Ausweitung von Messerverbotszonen abzielt. Bereits ausreisepflichtigen Geflüchteten, die schon in einem anderen EU-Land registriert wurden, bevor sie nach Deutschland kamen, sollen außerdem die Leistungen gekürzt werden. Die kritischste Maßnahme stellt allerdings die Genehmigung biometrischer Überwachung dar. Svea Windwehr, Co-Vorsitzende bei D64, erklärt das ganze Ausmaß der geplanten Maßnahme.
Im Kern soll dem BKA und der Bundespolizei erlaubt werden, nachträglich biometrische Abgleiche mit Daten zu vollziehen, die im Internet öffentlich zugänglich sind, und zwar zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und diese Eingriffsschwellen sind recht niedrig. Das heißt quasi, dass BKA und die Bundespolizei riesige Datenbanken anlegen können sollen, nach deren Hilfe sie dann Daten, und in dem Fall geht es um Bild, Audio und Video, sozusagen biometrisch suchen können, um Personen so zu finden, zum Beispiel Verdächtige oder Identitäten festzustellen. Das ist ein unglaublich tiefer Eingriff in Grundrechte, und zwar aus verschiedenen Aspekten. Also es ist einmal eine heimliche Maßnahme, das heißt, Menschen bekommen nichts davon mit. Die Streubreite ist gigantisch, also tendenziell ist davon jedes Bild, jedes Video, jedes Audiomaterial im gesamten öffentlich verfügbaren Internet betroffen. Die Fehlerquote und damit verbundene Diskriminierung ist ein massives Problem. Wir sehen immer wieder, dass insbesondere People of Color, das heißt nicht weiße Menschen, massiv von Diskriminierung betroffen sind, weil biometrische Systeme so schlechteren sind, sie akkurat zu erkennen. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch um sehr sensible Daten gehen. Das heißt, können Sie vorstellen, was passiert, wenn zum Beispiel Bilder im Internet hochgeladen werden von einer Demo. Diese Vorschrift wird es dann sozusagen ermöglichen, dass Menschen in diesen sehr sensiblen Situationen, die eben auch mit Grundrechten wie das Recht auf Versammlungsfreiheit zu tun haben, dass in diesem Kontext identifiziert werden.
Allerdings dürfte die Ergreifung derart einschneidender Schritte seitens der Bundesregierung nicht so unproblematisch ablaufen, wie diese sich das erhoffen dürften. Denn am 2. Februar 2025 tritt die sogenannte KI-Verordnung auf Europaebene in Kraft. Diese wiederum untersagt den Einsatz von Gesichtserkennung in Verbindung mit großen Datenbanken, was auch Polizei, Strafverfolgungs- und Migrationsbehörden betreffen wird. Es stellt sich also die Frage, was ist der Sinn hinter dieser Maßnahme, wenn sie doch im Konflikt mit europäischen Gesetzgebungen wie der KI-Verordnung stehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die KI-Verordnung, die du gerade schon erwähnt hast, verbietet das Nutzen von diesen großen Datenbanken, biometrischer Daten, nicht ganz explizit. Also das ist wirklich offensichtlich. Wie sowas passieren kann, ist natürlich eher eine politische Frage. Für mich ist es ein Ausdruck von Symbolpolitik. Die Ampel möchte hier versuchen, auf den letzten Metern, sagen im Kontext der Landtagswahlen, aber auch mit Blick auf die Bundestagswahl, nächstes Jahr versuchen, konservative Stimmen im Land zu besänftigen und so vielleicht noch ein paar Stimmen von konservativen Parteien bzw. rechtsextremen Parteien wie der AfD zurückzuholen. Aus meiner Perspektive ist es wirklich ja ein kopfloser Aktionismus, der einen sehr, sehr hohen Preis vorschlägt für ein Maßnahmenpaket, das, denke ich, im Großteil der Bevölkerung noch nicht mal angekommen ist. Also ich denke nicht, dass dieses Maßnahmenpaket, wo gerade so viel auf dem Spiel steht, was unsere Grundrechte angeht, ich denke nicht, dass dieses Papier geeignet ist, um tatsächlich WählerInnen das Gefühl zu geben, dass die Ampel ihre Sorgen ernst nimmt und sich für mehr Sicherheit in Deutschland einsetzt. Ganz abgesehen davon, dass klar ist, dass dieses Paket nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu weniger Sicherheit für uns alle führen wird.
So Svea Windwehr, Co-Vorsitzende bei D64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Ob der Plan der Ampelparteien aufgeht, konservative bis rechtsradikale WählerInnen zurückzugewinnen, ist allerdings fraglich. Eine ähnliche Taktik versuchte ja bereits die Union, mit dem Ergebnis, dass kaum AfD-WählerInnen zur Union wechselten, sondern lieber direkt beim Original blieben. Jetzt gilt es aber erstmal abzuwarten, ob das Gesetz am Ende der Woche wirklich so beschlossen wird und wie sich die Lebensrealität von MigrantInnen danach verändern wird. Polen will Asylrecht aussetzen. Polens Regierung hat ein neues Gesetz gebilligt, nach welchem MigrantInnen, die durch belarussische Dienste dort ausgesetzt wurden, nicht länger aufgenommen werden müssen. Damit wagt Polen einen europäischen Alleingang. Donald Tusk, polnischer Ministerpräsident, begründete die Entscheidung damit, dass Russland gezielt MigrantInnen aus zum Beispiel Afrika einfliegen würde, um sie dann über Belarus nach Polen und damit Europa zu führen. Der Vorwurf, dass Russland und Belarus MigrantInnen als Waffe in einer hybriden Kriegsführung verwenden würden, steht schon länger im Raum. Ähnlich wie in Deutschland beherrscht das Thema Migration auch in Polen seit Wochen die öffentliche Debatte, was auch dort zu einer zunehmenden Stigmatisierung von MigrantInnen führt. Dementsprechend regt sich Widerstand in der eigenen Regierung. So gab der linke Vize-Regierungschef Krzysztof Gawkowski bekannt, dass alle Minister seiner Partei gegen die Aussetzung des Asylrechts gestimmt hätten. Er mahnte an, dass Sicherheit zwar wichtig sei, aber nicht auf Kosten der Menschlichkeit, insbesondere in Bezug auf Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Personen. Damit ist offen, ob für die geplante Änderung der Migrationspolitik im Parlament eine Mehrheit zustande kommt. Kein Lebenszeichen von Maria Kolesnikova. Die belarussische Aktivistin galt als bedeutendes Symbol des Widerstands. Nach der massiven Unterdrückung der Opposition und erneuten Machtergreifung von Lukaschenko stand Kolesnikova bei den Protesten ganz vorn. Tausende Menschen gingen auf die Straße und protestierten friedlich gegen die Wiederwahl des belarussischen Machthabers. Daraufhin versuchten die belarussischen Behörden, sie in die Ukraine abzuschieben, was die Aktivistin aber verweigerte. Sie zerriss an der Grenze ihren Pass und wurde erneut wegen angeblicher Verschwörung zur Übernahme der Macht im Land verhaftet. In der Haftanstalt bei Gomel litt Kolesnikova unter menschenfeindlichen Bedingungen. Mitgefangene sagten aus, dass sie dabei seien, Zitat, Maria langsam umzubringen, Zitat Ende. Nun liegt ihr letzter Kontakt mit der Familie schon 18 Monate zurück. Marias Vater Alexander Kolesnikova versuchte laut eigener Aussage immer wieder seine Tochter zu besuchen, wurde aber wiederholt von Wärtern abgewiesen. Maria ist laut Aussage ihres Vaters schwer krank und soll in der Haftanstalt auch operiert worden sein. Über das Ergebnis der Operation sei er aber auch nicht in Kenntnis gesetzt worden. Wie er selbst sagt, bleibt ihm aktuell nichts anderes übrig, als zu beten, dass seine Tochter noch am Leben ist. AfD ruft zu Denunziationen von Lehrkräften auf. Die rechtsradikale AfD stiftet SchülerInnen an, Lehrkräfte zu denunzieren, die die politische Agenda der AfD kritisieren. Die linken Abgeordnete, Nicole Golke, prangerte die Regierung an, die Lage zu unterschätzen. In Mecklenburg-Vorpommern betreibt die AfD diverse Meldeportale, die persönliche Daten zu politischen Meinungsäußerungen der LehrerInnen sammelt. Das Schweriner Verwaltungsgericht hatte der autoritären nationalradikalen Partei zwar schon 2019 verboten, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit politischen Meinungen zu sammeln, die AfD hat diverse Meldeportale dennoch nicht abgeschaltet. So betreibt sie weiter ein Informationsportal, welches dazu auffordert, LehrerInnen über eine Mailadresse zu denunzieren. In Niedersachsen, Berlin und Hamburg sieht es ähnlich aus. Auch dort hat die Partei noch immer oder erneut Meldeportale geschaltet, bei denen SchülerInnen ihre Lehrkräfte denunzieren können, wenn sie etwas gegen die AfD sagen. Die AfD Bayern ging sogar so weit, gleich ein parteiinternes Meldeportal gegen politische GegnerInnen zu starten, auf welchem Daten über politische GegnerInnen gesammelt und parteiintern veröffentlicht werden sollen. Die rechtsradikale Partei will unter dem Vorwand eines überinterpretierten Neutralitätsgebots PädagogInnen mit Dienstaufsichtsbeschwerden überziehen und letztlich einschüchtern. Der AfD nach sollen sich immer weniger Lehrkräfte trauen, sich gegen die antidemokratische Agenda der Partei zu äußern. Seit Jahren versucht die AfD, politische Bildung an Schulen und Aufklärungsarbeit über Rechtsextremismus zu diskreditieren. 33.000 Euro Spenden nach Diebstahl der Stolpersteine in Zeitz. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober wurden in Zeitz alle Stolpersteine herausgerissen und mitgenommen. Besonders der Zeitpunkt kurz vor dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel erschütterte Menschen regional sowie überregional. Dementsprechend hoch war die Spendenbereitschaft und es konnten innerhalb von einer Woche 33.000 Euro gesammelt werden. Laut einer Sprecherin zufolge kamen die Spenden aus ganz Deutschland und es wurden insgesamt 730 Einzelspenden registriert. Einen Stolperstein neu verlegen zu lassen, kostet laut dem hessischen Künstler und Initiator Gunter Demning rund 120 Euro. Was bedeutet, dass nicht nur die gestohlenen Stolpersteine ersetzt werden können, sondern sogar neue Steine verlegt werden können. Jene Beträge, die nicht für neue Stolpersteine verwendet werden, gehen direkt an das Simon-Rau-Zentrum. Dieses macht es sich zur Aufgabe, die ehemalige Synagoge in der Feldstraße als Gedenkort wieder aufzubauen. Deutschland muss syrischen Geflüchteten 8.000 Euro Schadensersatz zahlen. Nach einer Abschiebung des syrischen Geflüchteten im Jahr 2018 nach Griechenland verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, Deutschland zu 8.000 Euro Schadensersatz. Auch Griechenland wurde zu einer Strafzahlung verurteilt. Nachdem der Geschädigte 2018 zunächst nach Griechenland floh, reiste er anschließend weiter nach Deutschland. Dort angekommen, wurde er aufgrund eines Abkommens wieder nach Griechenland abgeschoben, obwohl er seine Absicht geäußert hatte, in Deutschland Asyl zu beantragen. Griechenland inhaftierte den Mann daraufhin für mehr als 2 Monate. Der EGMR urteilte, dass Deutschland sich vor der Abschiebung hätte vergewissern müssen, dass der Mann in Griechenland nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden würde. Der Europarat, zu dem der EGMR gehört, kritisiert Griechenland schon seit Jahren für die Behandlung von MigrantInnen, besonders in den Asylunterkünften. Somit dürfte es zumindest wahrscheinlich sein, dass sich die deutschen Behörden durchaus im Klaren darüber waren, welche Behandlung den geflüchteten Syrer in Griechenland erwarten würde. Letzte Woche jährte sich der Angriff der Hamas auf Israel. Wir haben geschaut, welche Demonstrationen in Halle und in Deutschland stattfanden. Dabei sprachen wir mit dem Jungen Forum Halle und dem Bündnis gegen Antisemitismus Halle.
Der 7.10. brachte für einige die grausame Erinnerung an die Ereignisse ins Gedächtnis, deren Bilder vor einem Jahr um die Welt gingen. Die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas griff die israelische Bevölkerung an und ermordete ca. 1200 Zivilisten auf brutalste Art und Weise. 364 von ihnen tötete die Terrororganisation am Morgen des 7. Oktober auf dem Nova Musik Festival im Süden des Landes. Die Terroristen vergewaltigten systematisch vor allem Frauen und entführten 239 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Die Solidaritätsbekundungen für die Geiseln, die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer blieben in der internationalen Linken an vielen Stellen aus oder verstummten schnell. An ihrer Stelle traten antizionistische und antisemitische Aufrufe zur Bekämpfung Israels, während antisemitische Vorfälle gegenüber Jüdinnen, weltweit schlagartig angestiegen sind. Der Terrorangriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ist nun ein Jahr her. Wir haben nach Halle geschaut und mit verschiedenen Gruppen gesprochen, wie das Gedenken an diesen schrecklichen Tag in Halle stattfindet.
Wir als Bündnis gegen Antisemitismus haben konkret am 7. Oktober zum Gedenken am Markt aufgerufen. Dieses Gedenken fand in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Halle statt. Als zweites hat das Bündnis gegen Antisemitismus die Demonstration am 12. Oktober unterstützt und zur Teilnahme aufgerufen.
Außerdem fand am 7. Oktober um 5.29 Uhr eine Kundgebung auf dem Markt statt. Um diese Uhrzeit startete die Hamas ihren Angriff auf Israel. In Halle ist die traurige Besonderheit, dass in einer Woche nicht nur den Opfern des 7. Oktobers gedacht wird, sondern auch den Opfern des rassistisch-antisemitischen und frauenfeindlichen Anschlages vom 9. Oktober. Das Junge Forum erklärt, wie sie damit umgegangen sind.
Ich denke, was dieses Jahr halt sehr relevant war, war, dass es so ein besonderer Jahrestag war, weil es eben 5 Jahre her war und eben so als etwas Rundes eben gesehen haben. Genau, und ich glaube, deswegen wurde auch nochmal versucht, da möglichst viel zu mobilisieren und möglichst viel zu veranstalten, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und dann haben die Akteure eben aber alle auch durch die antisemitischen Eskalationen des letzten Jahres einfach das Bewusstsein gehabt, dass gerade zu diesem Jahrestag besonders wichtig ist, auch auf diese antisemitischen Eskalationen einzugehen, die Gesamtsituation mit zu betrachten und eben auch den 7. Oktober zu thematisieren. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass der 9. Oktober eben da ist, um an den Anschlag von Halle zu erinnern. Also für mich wäre es eben auch nicht richtig gewesen, das irgendwie so dolle zusammenzuhauen und quasi zusammen zu gedenken, weil es eben einfach ganz unterschiedliche Sachen sind, ganz unterschiedliche Dimensionen. Eben auch der 7. Oktober ist eben für den Terrorangriff der Hamas, um an die Ermordeten davon zu gedenken, und der 9. ist, um an den Anschlag von Halle, besonders an Kevin und Jana zu gedenken.
Am 9. Oktober wurde ein Beitrag von Anastasia vorgelesen, die das Attentat in der jüdischen Synagoge überlebte. Sie beschreibt ein Schicksal eines jungen Menschen auf dem Nova-Festival.
Ich habe versucht, am 9. Oktober meine Mutter über das Handy meiner Freundin zu erreichen, trotz des hohen Feiertages, an dem ich aus jüdischer Tradition kein Handy bei mir hatte. Denn auch große Kinder sind Kinder. Am 7. Oktober habe ich einen Text gelesen, wie ein junger Mann auf dem Nova-Festival versucht hat, den Terroristen zu entfliehen, und seine Mutter angerufen hat. Er hat sie angefleht, ihm zu helfen. Sie hat versucht, ihn aus der Ferne über Google Maps in die Sicherheit zu navigieren. Als er nicht mehr laufen konnte, ist er hinter einen Stein gefallen und hat ins Telefon geschrien: Mama, Mamotschka, rette mich. Das Einzige, was sie noch machen konnte, war ihm ein Gute-Nacht-Lied aus seiner Kindheit zu singen. Es hat ihn beruhigt. Und er lag nur noch da. Die Terroristen haben ihn nicht gesehen.
Bei der Gedenkkundgebung vom Jungen Forum am 7. Oktober wurde besonders den Opfern vom Nova-Festival gedacht. Diesen Fokus erklären sie damit.
Ich glaube, dass uns wichtig war, das nochmal gesondert hervorzuheben, ist einfach, dass die Brutalität anhand des Nova-Festivals irgendwie nochmal so sehr deutlich wird, weil da halt ein großer Kontrast ist zwischen diesen Terrorangriff und dem, was vorher auf dem Festival passiert ist, nämlich dass junge Menschen sich getroffen haben, um eine schöne gemeinsame Zeit zu haben, Musik zu genießen, zu tanzen und zu feiern, und dass das dann so unendlich brutal gestört wurde und dann eben auf die fliehenden jungen Leute geschossen wurde und so weiter, ist einfach irgendwie ein so perverser Kontrast, dass das viele eben besonders bewegt hat. Und deswegen war es uns wichtig, da nochmal so drauf hinzuweisen. Und ich denke auch, dass diese Nähe des Festivals zum Gazastreifen eben von einigen auch ein wenig als Provokation aufgefasst wurde. Aber eigentlich dieses Festival und auch die Kibbuzim, die eben in der Nähe zu Gaza sind, was ganz anderes, eine ganz andere Botschaft eigentlich raussenden wollen. Nämlich, dass man mit dieser Nähe eben auch die Hand ausstrecken möchte, um eigentlich eine Gemeinsamkeit wiederherzustellen. Und viele aus dem Kibbuzim und auch Leute, die auf dem Festival gefeiert haben, sich eigentlich für Frieden eingesetzt haben und sich für einen gemeinsamen israelischen und palästinensischen Staat eingesetzt haben. Genau, und dass diese Friedensbewegung dann eben so stark von diesem Terrorangriff getroffen würde, hat eben einfach eine besondere Bedeutung.
In der Woche um den 7. Oktober fanden in Halle keine Kundgebungen von pro-palästinensischen Gruppen statt. Die Students for Palestine veröffentlichten nur einen Beitrag auf ihrem Instagram. Das Junge Forum ist sprachlos über diesen Beitrag, wie sie erklären.
Also was ich da ganz wichtig fand, ist eben, dass Students for Palestine in Germany so als übergeordnete Organisation dieser lokalen Ortsgruppen eben einen zentralen Post gemacht hat, der dann von den meisten Ortsgruppen eben geteilt wurde. Nochmal wichtig, so diese Struktur einfach zu erwähnen. Und der Post ist aus meiner Sicht einfach eine Vollkatastrophe, weil sie eben den Befreiungskampf heraufbeschwören. Und es ist eben das eine zu behaupten, PalästinenserInnen würden einen Befreiungskampf gegen die israelische Kolonialmacht, Besatzungsmacht und was sie sich da immer einfallen lassen führen. Das ist aber was ganz anderes, das eben am 7. Oktober zu behaupten. Und es hat ein ganz anderes politisches Gewicht und verharmlost die Taten der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung, eben auch am Terrorangriff mit beteiligt waren, massiv. Und der Punkt ist, das fragen wir uns auch die ganze Zeit, wie sollen wir mit diesen Leuten reden, die fürchterliche, brutale Gewalttaten verharmlosen, erklären, dann auch noch mit dem Holocaust vergleichen. Das machen sie in dem Post nämlich auch. Genau, und wir sind da total ratlos und wir wünschen uns eigentlich ein Gespräch und dass man das hinbekommt, diese Person davon zu überzeugen, dass das, was sie sagen, katastrophal ist, aber da es eben durchzogen ist von Antisemitismus und man bei Antisemitismus, wenn man sich eben sehr radikalisiert hat und das sehe ich bei vielen Akteuren von Students for Palestine ganz deutlich, dann geht man von einem geschlossenen Weltbild aus in der Antisemitismusforschung und mit solchen Leuten kann man dann einfach nicht mehr reden und dementsprechend ernst muss man dann Gewaltaufrufe nehmen, die auch immer wieder aus der Students for Palestine-Richtung kommen. Natürlich nicht nur daher, aber eben auch, und das ist, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, während es in Halle jetzt keine antisemitischen und israelfeindlichen Demonstrationen zum 7. Oktober gab, gab es das zum Beispiel in Berlin. Also ich glaube am 6.10., am 7.10. und auch nochmal am 12.10. wurde demonstriert gegen Israel und auf all diesen Demonstrationen wurde auch Antisemitismus verbreitet. Auf einer wurde ganz offen dazu aufgerufen, Juden zu ermorden.
Auch in anderen Städten Deutschlands kam es zu Demonstrationen. Unter anderem in Hamburg demonstrierten Palästina-solidarische Menschen mit blutrot angemalten Händen. Diese sind ein Symbol für den Lynchmord zweier israelischer Soldaten in Ramallah im Jahr 2000 zu Beginn der zweiten Intifada. In München demonstrierten ca. 8000 Menschen und bekundigten ihre Solidarität mit Israel unter dem Motto 365 Tage München gegen Antisemitismus. Es fand auch eine palästinasolidarische Gegenkundgebung statt. Unter dem Motto 365 Tage Genozid versammelten sich ca. 1200 Menschen. Eine breite israelsolidarische Kundgebung in Halle blieb aus. Am 7. Oktober fanden sich ca. 270 Menschen zusammen, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden. Im Januar gingen noch ca. 16.000 Menschen auf die Straße, um gegen die AfD und die Normalisierung von geschlossen rechten Weltbildern zu demonstrieren. Nicht mal annähernd so viele Menschen fanden sich am 7. oder am 9. Oktober zusammen, um ein wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus zu setzen.
Das war ein Beitrag über die Solidarität mit Israel und die Kundgebungen, die letzte Woche zum Jahrestag des Hamas-Massakers stattfanden. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Alexandra Russi. Alexandra Russi verstirbt am 14. Oktober 1994 in Paderborn durch einen Brandanschlag. Das Feuer wird von einem rassistischen Nachbarn gelegt. Er hatte die griechische Familie zuvor immer wieder rassistisch beleidigt und bedroht. Da der Täter bei der Tat selbst ums Leben kam, kam es auch nie zu einem Gerichtsprozess, in dem das Tatmotiv genauer hätte beleuchtet werden können. Eine staatliche Anerkennung ist überfällig. Die Tat ist bis heute nicht als rechtsmotiviert eingestuft. Und von der Stadt und zuständigen Behörden gibt es immer noch keine Beileidsbekundung und Stellungnahme.
Querfunk Info.
Querfunk Info am Sonntag, den 20. Oktober. Das waren die neuesten Antifa-Nachrichten von Radio Korax aus Halle. Und weiter geht's hier mit der neuesten Ausgabe von Onda, dem Magazin mit News aus Latein- und Mittelamerika.
Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. In diesem Sinne, hallo und willkommen zum Onda Info 601.
Nach einer Nachricht aus El Salvador über aktuelle Repressalien gegen die Anti-Bergbau-Bewegung geht es nach Ecuador. Die IKEA-Freiwillige Fenya berichtet über ihre Erfahrungen in dem von Dürre und Energieknappheit geplagten Land.
Mitte September veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Fachtagung zum Thema Menschenrechte in Mexiko. Die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Fabian Werfel hat sich dort einmal umgehört.
Der Zugang zu Abtreibung ist auch für Frauen in der EU ein Problem, insbesondere für MigrantInnen, Menschen ohne Papiere oder mit wenig Geld. Onda wollte vor allem auch von lateinamerikanischen Frauen wissen, welche Erfahrungen sie in Europa gemacht haben.
Darius und Markus haben diese Sendung gestaltet.
Und wir wünschen eine interessante halbe Stunde.
Onda Noticias.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Präsident Nayib Bukele baue El Salvador seit seinem Amtsantritt 2019 zu einer Diktatur um, warnen KritikerInnen seit Jahren. Dazu gehöre auch die Justiz, die Bukele mit genehmen Staatsanwaltschaften und Richterkollegien besetzt habe. Derzeit stehen in Sesuntepeque im Departement Cabañas im Norden El Salvadors 5 Umweltaktivisten vor Gericht wegen der angeblichen Ermordung einer Armeeinformantin im Jahr 1989 während des salvadoranischen Bürgerkrieges. Die 5 waren bereits im Januar 2023 verhaftet worden. Die Vorbereitung des Prozesses erfolgte unter fast völliger Geheimhaltung. Die Staatsanwaltschaft scheint sich auf die Aussage einer einzelnen Person zu stützen. Vor allem aber standen die 5 an der Spitze eines 13-jährigen Kampfes, der am Ende ein historisches Verbot des Metallbergbaus in El Salvador durchsetzte. Die lokale ADES, das sind Fördervereine für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, erinnerte am 14. Oktober in einem offenen Brief daran, dass die Aktivisten um Geschäftsführer Antonio Pacheco verhaftet wurden, als sie die mögliche Aufhebung des Verbots anprangerten. Weiter konstatierte ADES in ihrem Brief, das Fehlen von Beweisen und die Rolle unserer Führer im Widerstand gegen den Extraktivismus deuten darauf hin, dass es sich um eine Manipulation des Strafrechtssystems zur Verfolgung von Umweltaktivismus handelt. Internationale Rechtsexperten haben argumentiert, dass die Verhaftungen der 5 Aktivisten und ehemaligen FMLN-Kämpfer gegen El Salvadors nationales Versöhnungsgesetz verstoßen, das zusammen mit den Friedensabkommen von 1992 den 13-jährigen Bürgerkrieg zwischen rechter Militärdiktatur und linker Guerilla beendete. Die 5 Anführer, die alle über 60 Jahre alt sind und an chronischen Krankheiten leiden, verbrachten 9 Monate in überfüllten Zellen ohne Zugang zu Anwälten, Familienangehörigen oder medizinischer Versorgung. Sie müssen nun mit lebenslanger Haft rechnen. Anwälte und Menschenrechtsaktivistinnen warnen, eine Verurteilung wäre ein Todesurteil. Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die EU schickten Vertreter zu den Vorverhandlungen, was als Zeichen der Unterstützung für die Aktivisten gewertet wurde. Und die UN-Sonderberichterstatterin für MenschenrechtsverteidigerInnen hat ebenfalls angekündigt, das Verfahren genau zu beobachten.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Fenya verbringt als Freiwillige für das Austauschprogramm IKEA ein Jahr in Ecuador. Doch ihr Aufenthalt wird überschattet von einer schweren Dürre, von Energieknappheit und Ausnahmezustand. Aus Ecuador berichtet Fenya uns von ihren Eindrücken.
Ich habe mir noch nie so sehr den Regen gewünscht. Meine Lippen brennen und sind trocken. Meine Hände sind so ausgetrocknet, dass sie bald vielleicht wieder aufreißen. Wie eigentlich nur im Winter in Deutschland, sonst durch die Kälte. Meine Nase tut weh, weil sie so ausgetrocknet ist, weil die Luft so trocken ist, weil es nicht regnet. Es ist trocken, es brennt. Wenn ich mit dem Bus fahre und rausgucke, sehe ich es irgendwo brennen. Wenn ich spazieren gehe, sehe ich es irgendwo brennen. Quito brennt. Es ist so trocken hier, wie es seit langem, langem nicht gewesen ist. Die heftigste Dürre seit über 60 Jahren. In Cuenca an den Flüssen konnte man eigentlich immer baden. Als ich vor 3 Wochen in Cuenca war, waren die Flüsse aber eher ein kleines Bächlein, das jetzt komplett ausgetrocknet ist. Leider ist das nicht nur in Ecuador so. Ganz Südamerika ist trocken und brennt. Der Amazonas brennt. Brasilien verzeichnet die heftigste Dürre seit Beginn der Aufzeichnung. Und man hört von überall, wo jetzt noch ein Fluss ausgetrocknet ist, wo es jetzt auch noch brennt. Mir macht das Angst, weil es ist das eine, das in den Nachrichten zu sehen und was anderes, das so nah mitzubekommen. Ich mache mir Sorgen. Aber wer macht das nicht? Eine Freundin sagte vorhin, wie sollen wir noch mehr Sommer durchmachen? 5 Sommer? 8 Sommer? Das geht doch nicht mehr weiter, da ist irgendwann nichts mehr. Es gibt hier in Ecuador viel zu viele Eukalyptusbäume. Denn sie wachsen schnell, sind unkompliziert, aber dafür brennen sie auch besonders schnell und gut. Eigentlich ist gerade Regenzeit. Dieses eigentlich höre ich echt oft. Ich habe den Eindruck, hier ist das ganze Wetter durcheinander, obwohl ich nicht mehr weiß, wie es vorher war. Dabei dachte ich immer, auf 2500 Metern ist das Wetter gemäßigt. Wo ich die Krise im Alltag aber am meisten spüre, ist beim Strom. Oder besser, wenn er nicht da ist. Ecuador wird von Wasserstrom versorgt, doch es gibt im Prinzip nur einen großen Staudamm, der Ecuador mit 60% des Stroms versorgt. Also kein Regen, kein Strom. Der Wasserstand in dem Staudamm ist jetzt auf einem Minimum und läuft mit geringster Leistung. Der Strom fehlt in ganz Ecuador. Deshalb muss gespart werden. Wahrscheinlich bis Dezember oder vielleicht auch länger. Wenn der Wasserstand in dem Wasserwerk nicht bald wieder normal ist, heißt, wenn es nicht bald regnet, dann wird es noch mehr Kürzungen oder Notmaßnahmen geben. Regnen? Das tut es vielleicht wieder erst ab Dezember. Abends sitzen wir im Kerzenlicht. Marisol, meine Gastmutter, fängt jetzt schon an, so gut wie möglich Wasser zu sparen und aufzufangen. Der Gedanke daran, dass es irgendwann kein Wasser mehr geben könnte, macht mir Angst. Jeden Tag gibt es von 10 bis 15 Uhr und 19 Uhr bis 24 Uhr keinen Strom. Das sind 10 Stunden täglich. In jedem Sektor in Ecuador sind die Stromausfallzeiten anders. Ich muss aufpassen, nach 19 Uhr nicht mehr draußen zu sein, weil wenn alles dunkel ist, ist es gefährlich. Internet gibt es auch nicht. Das Sozialleben ist sehr eingeschränkt und das Essen im Kühlschrank wird schnell schlecht. Ich bin viel zu Hause, im Dunkeln, und das Brot, was ich mir sonst immer zum Einfrieren backe, werde ich auch erstmal nicht mehr machen. Zum Glück haben wir einen Gasherd. Ich habe es vorher schon vermisst, mich abends mit Leuten zu treffen und einfach entspannt draußen zu sein. Aber jetzt, wo ich abends so gar nicht mehr raus kann, fühlt sich das nochmal schwerer an. Alles ist dunkel und gemütlich Fernsehen geht auch nicht. Wobei ich sagen muss, dass das Kerzenlicht auch sehr gemütlich sein kann. Ich merke richtig, wie abhängig man eigentlich vom Strom, einfach vom Licht ist. Oder man könnte auch sagen vom Regen. Es ist krass, den Klimawandel so nah an meinem Alltag zu spüren und zu wissen, dass es ja auch nicht besser wird. Das macht mir Angst. Und ich mache mir Sorgen um die Situation Ecuadors. Ecuador ist ein so schönes und reiches Land. Aber die wirtschaftliche Situation ist ohnehin schon schlecht. Und die Dürre und der Stromausfall werden das nicht besser machen.
Menschenrechte in Mexiko. Die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Unter diesem Titel veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung Mitte September eine zweitägige Fachtagung.
Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Mexiko-Tagung, um eine Plattform zu schaffen, auf der wir uns austauschen, voneinander lernen und vor allem über konkrete Maßnahmen sprechen können, um die Menschenrechte in Mexiko zu stärken.
So begrüßte uns die Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz.
Jährlich hören wir von tausenden Verschwundenen, von Morden an JournalistInnen und AktivistInnen. Deshalb zeigen wir hier auch die Fotos der 43 jungen Männer, die vor 10 Jahren in Ayotzinapa verschwunden sind.
Was in Ayotzinapa passierte, fasst die Doku Tödliche Exporte 2 von Daniel Harrich 2020 folgendermaßen zusammen.
Etwa 50 Studierende besetzen öffentliche Busse, um damit von einer Demonstration zurück in ihr Lehramtsseminar zu fahren. Polizisten stoppen den Bus, eröffnen das Feuer auf die unbewaffneten jungen Menschen. 6 Studenten werden erschossen, 2 schwer verletzt. 43 Studenten, alle zwischen 18 und 23 Jahre alt, entführt. Sie sind bis heute verschwunden.
Der Fall schlug weltweit große Wellen. In Deutschland nicht zuletzt deshalb, weil die an dem Verbrechen beteiligten mexikanischen Polizisten deutsche Waffen verwendeten.
Sie schossen auch mit Kriegswaffen aus Deutschland, Sturmgewehre des Typs G36 der Firma Heckler & Koch. Dabei hatte die Bundesregierung nicht genehmigt, sie hierhin zu liefern.
Deutsche Rüstungsunternehmen beliefern Mexiko zwar schon seit vielen Jahrzehnten mit Kriegsgerät, diese Gewehre aber waren illegal exportiert worden. Heckler & Koch und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hatten gemeinsame Sache gemacht, um die deutsche Rüstungsexportkontrolle zu täuschen.
Am 26. September 2024 wird sich das Verschwinden der 43 Studenten aus Ayotzinapa zum 10. Mal jähren, ohne dass ihr Verbleib und der Hergang der Ereignisse sowie alle Verantwortlichen dieses schweren Menschenrechtsverbrechens vollständig bekannt sind.
So Françoise Greve vom Netzwerk Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko. Als verschwunden gelten in Mexiko aktuell mehr als 100.000 Menschen. Nicht nur, was die 43 Studenten betrifft, gilt:
Die Diffamierung von Angehörigen und unterstützenden Menschenrechtsorganisationen sowie internationalen Gremien und die Vertuschung und Verweigerung von Informationen durch staatliche Sicherheitskräfte sind in diesem 10. Jahr besonders eklatant geworden.
Die wiedergewählte Regierungspartei Morena versteht sich selbst zwar als fortschrittlich, verweigert sich aber der Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen, bedrängt und diffamiert MenschenrechtsverteidigerInnen regelmäßig öffentlich.
Für die neue Präsidentin Claudia Sheinbaum ist diese Situation eine enorme Herausforderung. Und ich hoffe, dass sie, anders als ihr Vorgänger, erkennt, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtige Partner sind.
Am 1. Oktober begann die Amtszeit der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Akteure der mexikanischen Zivilgesellschaft werden abermals den Dialog suchen.
Menschenrechtsorganisationen dürfen nicht das Ziel staatlicher Repression sein. Sie sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.
Zu diesem Thema besuche ich am zweiten Tag der Mexiko-Tagung die Gesprächsrunde um Dr. Carlos Ogas.
Wir machen uns nicht allzu große Hoffnungen. Lieber geben wir Acht darauf, gut für uns selbst zu sorgen. Denn in Wirklichkeit ist uns klar, dass wir leider auch von der kommenden Legislaturperiode keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten haben.
Er arbeitet im Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas, kurz Freiba, in San Cristóbal, der Hauptstadt des südlichsten Bundesstaats Mexikos, Chiapas.
Systematisch erwähnte Präsident Andrés Manuel López Obrador Freiba in seinen morgendlichen Ansprachen seit Januar 2024.
Das Menschenrechtszentrum dokumentiert seit 35 Jahren Gewalt, Vertreibungen und Massaker, in die eben auch das mexikanische Militär immer wieder verwickelt ist. Der damalige Präsident Mexikos aber stellte sich hinter die Soldaten und griff stattdessen Freiba verbal an.
Difamaciones, señalamientos, algunos vinculados a la narrativa.
Diffamierungen, Anschuldigungen. Zum Beispiel mit dem Narrativ, wir seien konservative Fortschrittsfeinde. Oder wir würden lügen, was die Zahlen angeht, die wir veröffentlichen.
Solche Anschuldigungen gefährden MenschenrechtsverteidigerInnen und erschweren ihre Arbeit sehr. Von offizieller Seite haben sie weder Schutz noch Anerkennung zu erwarten. Grünes Licht für kriminelle Banden und skrupellose Unternehmen.
Es wird noch komplizierter, wenn wir bedenken, dass es keine trennende Linie gibt zwischen Kriminalität, Regierung und Unternehmen.
Ich selbst ging vor 4 Jahren nach Chiapas, um von Freiba auf eine 2-wöchige Menschenrechtsbeobachtung vermittelt zu werden. Das Programm nennt sich Brigada Civilis de Observación, kurz BRICO, zu Deutsch Zivile Beobachtungsbrigaden. Gemeinsam mit einem belgischen und 2 spanischen BeobachterInnen war ich 2020 in Chicomocelo, nahe der Grenze zu Guatemala. In 2 Schichten dokumentierten wir morgens und nachmittags Militärbewegungen und zeigten zugleich den Soldaten durch unsere Präsenz, dass eine internationale Öffentlichkeit besteht. Die Beobachtung wirkt im besten Fall vorbeugend, sodass es gar nicht erst zu Gewalt kommt. Die Soldaten fuhren täglich vor in einem großen Bus von Mercedes-Benz. Sie trugen Gewehre, die ich beim ersten Blick als das markante G36 von Heckler & Koch erkannt haben wollte, bloß das Firmenlogo fehlte. Und erst nach ein paar weiteren Recherchen stellte ich fest, dass das mexikanische Militär mittlerweile selbst massenhaft Klone des G36 herstellt. Das sogenannte FX-05. Offensichtlich ein weiterer Trick zur Umgehung von Rüstungsexportkontrollen. Nach den Beobachtungsschichten gingen wir spazieren oder einkaufen im Markt. Wir badeten im Fluss, kochten zusammen, lernten einander kennen, tauschten uns aus und hatten eine gute Zeit. Damals blieb alles friedlich. Ich frage also Dr. Ogas nach der aktuellen Lage in Chicomucelo.
In Chicomucelo, lamentablemente, tuvimos que parar el campamento en el año 2021.
Leider mussten wir 2021 die Beobachtungen in Chicomucelo beenden. Wir haben die Lage neu bewertet, denn offensichtlich war das organisierte Verbrechen dabei, sich breit zu machen. Also haben wir gemeinsam mit den Leuten vor Ort entschieden, das Beobachtungscamp zu schließen.
Was er jetzt erzählt, ist schwer zu ertragen. Vor einem Monat erst kommt es in Chicomucelo zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen Kartellen. 6000 Menschen fliehen aus ihren Gemeinden. Die giftigen Baritminen sind wieder geöffnet, gegen deren Betrieb die Gemeinde vor Ort so engagiert war. Ich melde mich per WhatsApp bei denjenigen, die ich dort kennengelernt habe. Es geht ihnen soweit gut, aber was sie erlebt haben, ist für mich unbeschreiblich. Und die Situation bleibt sehr angespannt. Nach der Gesprächsrunde treffe ich Leute von Carea e.V., der Organisation, die mich damals vor meiner Abreise noch in Deutschland in 2 tollen Seminaren auf die Beobachtung vorbereitet hatte. Angesichts der Nachrichten aus Chicomucelo ist die Stimmung gedämpft. Ich vereinbare noch ein kurzes abschließendes Interview mit Anne Haas von Carea, die ich noch aus Mexiko von Freiberg kenne.
Mein Name ist Anne Haas, ich bin von der Organisation Carea. Wir arbeiten zusammen mit dem mexikanischen Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas. Das wiederum ist in Chiapas in Mexiko und die haben ein Projekt der internationalen Menschenrechtsbeobachtung. Das ist ein Projekt, bei dem internationale und auch mexikanische Freiwillige für 2 Wochen in verschiedene, meist indigene Gemeinden reisen und dort die Situation beobachten und dokumentieren. Wer daran teilnehmen will, kann das gerne machen. Wir haben die nächsten Vorbereitungsseminare jetzt Anfang November, zum Teil online, zum Teil in Kassel. Meldet euch gerne an. Unsere Internetseite ist www.carea-menschenrechte.de.
Bei Carea, carea-menschenrechte.de, erfährst du alles über die internationale Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas. Es lohnt sich. Rosa Rodriguez von Freiba lädt euch ausdrücklich und ganz herzlich ein.
Wir suchen solidarische Menschen, die sich mit ihrer Zeit, Kraft und Gesellschaft einbringen möchten, um in Austausch zu treten mit indigenen Gemeinden, deren Menschenrechte bedroht sind.
Seit März 2024 ist das Recht auf Abtreibung in der französischen Verfassung verankert. Im April 2024 forderten Abgeordnete des EU-Parlaments, das Recht auf Abtreibung in der Grundrechtecharta zu verankern. Allerdings stehen die Chancen dafür schlecht, denn dem müssten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. In den Ländern Europas gibt es erhebliche Unterschiede. Polen und Malta beschränken den Zugang massiv und insbesondere für MigrantInnen, Menschen ohne Papiere, aber auch Menschen mit wenig Geld, ist der Zugang zur Abtreibung überall in der EU ein Problem. Onda sprach mit verschiedenen Frauen und AktivistInnen in Slowenien, in Österreich, in Madrid und auch in Deutschland. Wir wollten vor allem auch von lateinamerikanischen Frauen wissen, welche Erfahrungen sie in Europa gemacht haben.
las que decidamos por nosotras.
Por nosotras.
Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión.
Misógina opresión.
Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre.
Nuestro
vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos.
Nuestros derechos.
Das erste Land, welches das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert hat, ist Frankreich allerdings nicht. Denn in der kurzen Phase der Republik in Katalonien zwischen 1936 und 1939 wurde das Recht auf Abtreibung ebenso garantiert wie später in Ex-Jugoslawien. Hier war das Menschenrecht, frei über die Geburt von Kindern zu entscheiden, fest in der Verfassung verankert. Slowenien blieb auch nach dem Zerfall Jugoslawiens bei der liberalen Regelung. Christina von My Voice, My Choice, Slowenien berichtet.
We are among the countries with the best legislation when it comes to abortion for two main reasons.
Wir gehören zu den Ländern mit der besten Gesetzgebung, wenn es um die Abtreibung geht. Hauptsächlich deshalb, weil das Recht auf Abtreibung ein verfassungsmäßiges Recht ist. Was bedeutet, dass der Staat nicht nur die Verpflichtung hat, das Recht auf Abtreibung zu schützen, sondern auch aktive Schritte unternehmen muss, die Abtreibung auch in der Praxis zugänglich zu machen. Das heißt, dass die Abtreibung zugänglich und kostenlos ist.
Which means that abortion is accessible, free of charge and easily attainable.
Reproduktive Gerechtigkeit. Reproductive Justice.
Justicia reproductiva.
Justice reproduktiv.
Justicia reproductiva.
My body, my choice.
Feministische Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit weltweit.
Pro-Choice ist eine weltweite soziale Bewegung mit Ursprung in den USA. Stefanie arbeitet bei Pro-Choice Austria, eine kleine ehrenamtlich arbeitende Gruppe, die sich für den sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Mit Interviews über Social Media, Workshops und Diskussionen machen sie auf die Situation in Europa aufmerksam und treten insbesondere in Wien und ganz Österreich mit PolitikerInnen in Kontakt. Ihre Forderung? Das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gesetzlich zu verankern.
Also der Schwangerschaftsabbruch ist bis heute ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, über das niemand spricht. Und ich glaube, das hatte damals angefangen mit einigen politischen Entscheidungen in Polen, die eben die Schwangerschaft, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen mehr und mehr erschwerten. Und dann vor allen Dingen auch durch die Entscheidung in den Vereinigten Staaten, als dieses Grundsatzurteil Roe versus Wade gekippt wurde. Das hat schon nochmal dazu geführt, dass hier auch nochmal eine ganz neue Debatte geführt wurde.
Im Juni 2022 wurde in den USA das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt und somit das Grundsatzurteil von 1973.
We have an 1880 case in Texas, shortly after the 1854 statute was adopted, that states that the woman is the victim.
Damals im Roe versus Wade Urteil wurde einer Frau unter dem Pseudonym Roe Recht gegeben, die erfolgreich den texanischen Staat verklagt hatte. Demnach verletzte ein texanisches Strafgesetz zum Schwangerschaftsabbruch das verfassungsmäßige Recht einer Frau, über Abbruch oder Fortführung ihrer Schwangerschaft selbst zu entscheiden. Seit der oberste Gerichtshof Roe versus Wade einkassiert hat, ist die Situation schwieriger geworden, erläutert Stefanie. Übrigens nicht nur in den USA.
Also wir haben nach wie vor die Gesetzgebung von vor 50 Jahren und wir haben nach wie vor einen sehr schlechten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und es sind nach wie vor horrende Kosten, die privat zu bezahlen sind. Die Stimmung könnte man so bezeichnen, dass die Aktivistinnen, die für einen freien Zugang sind, sich wie im Kampf gegen Windmühlen fühlen, weil dieser Kampf eben seit Jahrzehnten geführt wird und es sich aber auf rechtlicher Ebene nichts tut.
Lucia ist Teil des spanischen Kollektivs Aborto Antirracista. Antirassistische Abtreibung, was Frauen, insbesondere Migrantinnen, bei Abtreibungen unterstützt.
Ich bin Lucia und komme aus Kolumbien. Wir machen Lobbyarbeit, vor allem in Madrid. Und wir begleiten Abtreibungen. Unser Hauptziel ist, die Autonomie unserer Körper zu verteidigen. Wir begleiten sowohl Migrantinnen als auch rassifizierte Frauen hier in Madrid bei Schwangerschaftsabbrüchen.
La soberanía de nuestros cuerpos y realizar acompañamientos a abortos a mujeres tanto migrantes como racializadas.
Die aktive Begleitung von Abtreibungen sehen die AktivistInnen auch als einen politischen Akt. Eine Aktion, die den Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Privaten holt und ihn in einen gemeinschaftlichen, ja alltäglichen Akt holt. Diese Erfahrung, dass Abtreibungen etwas Gemeinschaftliches sind, ist keineswegs neu und wird in Lateinamerika schon seit über 100 Jahren praktiziert. So berichtet uns Lucia weiter.
Yo soy de un pueblo...
Ich komme aus einer sehr armen Stadt in Kolumbien, aber ich bin die meiste Zeit meines Lebens auf dem Land aufgewachsen. Meine Freundin war damals 15 Jahre alt und mit dem wenigen Wissen, das wir von ihrer Großmutter und ihrem familiären Umfeld hatten, gelang es uns, eine sichere Abtreibung durchzuführen. Mit altem Wissen, mit Weinraute, mit Tee oder heißem Oregano. Wir wollen diese Rückbesinnung auf unseren eigenen Körper und auf das Wissen unserer Großmütter fördern und uns etwas von unserem eigenen Wissen zurückholen.
Gerade für MigrantInnen oder Menschen, die sich nicht in ihrem gewohnten Umfeld befinden, ist die Situation doppelt kompliziert. Victoria kommt aus Argentinien. Gerade in Italien angekommen, stellt sie fest, dass sie ungewollt schwanger ist und entscheidet sich gegen eine Schwangerschaft.
El proceso al principio fue duro. Lo que más me asustaba era que
Anfangs war die Situation sehr schwierig. Was mir am meisten Angst machte, war, dass ich hörte, Italien sei beim Thema Abtreibung ein sehr verschlossenes Land. Ich hatte Angst, schlecht behandelt zu werden, weil ich abtreiben wollte. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich fühlte mich von Rosa, Raisa und Luisa sehr gut begleitet. Die drei sind in verschiedenen NGOs tätig. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Raisa hat mich in die Klinik gebracht, sie hat mich besucht und bei allem, was ich tun musste, hat sie mich begleitet.
Raisa me llevaba hasta la clínica, me buscaba.
Wie Lucia vom Kollektiv Aborto Antirracista sind auch Rosa, Raisa und Luisa Teil eines feministischen Netzwerkes, das Frauen bei ungewollter Schwangerschaft begleitet. Lucia berichtet.
Ich hatte selber einen Schwangerschaftsabbruch und wurde Opfer mehrerer Anfeindungen. Und so begannen wir unsere Erfahrungen auszutauschen, weil wir erkannten, dass es dringend notwendig war, nicht nur Frauen ohne Papiere zu begleiten, was unsere Hauptaufgabe ist, sondern auch rassifizierte Frauen, Migrantinnen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben und auch die in ihrem Prozess zu begleiten.
Y que pudieran por lo menos estar acompañadas en este proceso.
Die körperliche Selbstbestimmung ist für Frauen weltweit keine Selbstverständlichkeit. Sowohl in Deutschland, wo Paragraph 218 seit 150 Jahren Abtreibung grundsätzlich unter Strafe stellt, als auch in anderen Ländern weltweit, wird körperliche Selbstbestimmung rechtlich eingeschränkt. Wieso muss dieses Menschenrecht immer noch erkämpft werden? Christina aus Slowenien betont immer wieder, wie sehr sich eine gute Begleitung und der Zugang zur freien Entscheidung auf die Lebensqualität auswirkt. Und zwar auf die der gesamten Gesellschaft.
So we had this experience of how well it is.
Wir haben die Erfahrung gemacht, wie gut die Situation in Slowenien ist und wie sehr dies unser Leben positiv beeinflusst. Wir sehen aber, dass es viele Probleme für Frauen anderswo in Europa gibt, denen wir machtlos gegenüberstanden. Wir suchten nach einem Instrument, nach einem Mechanismus, um in Ländern, in denen Abtreibung noch immer nicht möglich ist, etwas zu ändern. Die Menschen verstehen langsam, dass es auch um die Solidarität zwischen den Ländern und den Menschen in Europa geht. Die slowenischen Bürger zeigen also Solidarität, wenn sie für Frauen aus Polen, Kroatien, Italien, Malta, Spanien oder anderen Ländern eintreten und Petitionen unterschreiben, in denen Abtreibung nicht möglich ist.
Mehr Informationen zu der Petition, das Recht auf Abtreibung in der EU zu verankern, gibt es auf der Website von My Voice, My Choice.
Querfunk Info.
Das war Querfunk Info am Sonntag, den 20. Oktober. Die nächste Sendung von Querfunk Info hört ihr morgen am Montag, den 21.10. natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe 104,8 MHz. Hier geht's gleich um 10 Uhr weiter mit einer weiteren Sendung aus dem Archiv. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und tschüss.